Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 503 des Computer Club 2. Mann, war das ein schöner Reim. Ich begrüße alle, die zuhören, alle Herren, alle Damen, die Mädels, die Jungs und alle, die uns mögen. Uns, naja, ich mache das ja seit einiger Zeit allein. Ab und zu kommen mal so zaghafte Anfragen, wie oder was oder warum und ob wie es denn weitergeht. Also weitergeht ja, aber vom Heinz Schmitz habe ich lange Zeit nichts mehr gehört, außer einem Glückwunsch zur Folge 500. Irgendwelche anderen Sachen, Beiträge oder sowas, die er zugesagt hatte, scheint er wohl im Moment nicht zu schaffen. Ich habe ja auch gesehen, dass er anderweitig beschäftigt ist, schon längere Zeit, und da kann man nichts daran ändern. Wolfgang Back hat sich gestern wieder mal gemeldet. Also ich kann und will hier nicht darüber sprechen, wo die Probleme im Moment sind bei ihm, aber er hat einen sehr schweren Schicksalsschlag leiden müssen. Und es geht ihm aber gesundheitlich, körperlich zumindest gut. Das ist nicht das Problem. Und ich denke, wenn er das so einigermaßen verbunden hat, dann wird er wieder dabei sein. Er hat mir auch geschrieben, dass er nächstes Jahr, wenn die nächsten Produktionen sind, wohl wieder öfter mitmachen will. Also, das ist doch mal eine gute Nachricht, denke ich. Ja, und was haben wir sonst noch an Nachrichten? Eigentlich nichts Neues, doch. Natürlich ganz, ganz, ganz viel Neues, Themen, die wir haben, und vor allen Dingen, naja, wenn ich mir das überlege, dass noch 2,5 Wochen bis Weihnachten sind, das ist nicht mehr viel. Man sollte an die Geschenke denken, die noch zu kaufen sind, obwohl, wenn man seine Lieben nur Weihnachten beschenkt, hat man bestimmt nicht viel für sie übrig. Das kann man nämlich immer machen, egal, und wenn es eine kleine Aufmerksamkeit ist. Ja, so viel zu Weihnachten, und da möchte ich nochmal die Warnung aussprechen, nicht auf irgendwelche dubiosen Sachen hereinzufallen. Einmal gibt es bei Amazon diese merkwürdige Geschichte, dass die Preise hoch und runter gehen, wie das denen gerade einfällt. Ich vermute mal, die haben ein Programm dahinter und gucken, wenn die Leute anfangen zu kaufen, gehen die Preise hoch. Und wenn keiner mehr kauft, gehen sie wahrscheinlich wieder runter. Irgendwo in dieser Art, so kommt mir das jedenfalls vor. Und dann sollte man natürlich auch gucken, wenn man auf anderen Plattformen unterwegs ist, dass man dort nicht irgendwelchen Betrügern auf den Leim geht. Auch da gibt es leider viel zu viele, die eigentlich nur das Geld haben wollen und sich dann aus dem Staub machen. Also immer ein waches Auge haben und immer misstrauisch sein. Ja, nicht grundsätzlich gegen Menschen, aber wenn einem irgendwas merkwürdig vorkommt, lieber mal ein gutes Geschäft sausen lassen, denn wenn sich das hinterher als Luftnummer entpuppt und man hat nur Verluste, dann war es kein gutes Geschäft. Und so Spontankäufe oder sowas, das ist auch nicht so richtig. Also die alten Sprichwörter, dass man sagt, man sollte mal eine Nacht darüber schlafen, oder mein Lieblingsspruch, gute Ding will Weile haben, den ich meist verwende, wenn ich sage, ich habe keine Lust, keine Zeit oder sonst was. Aber da steckt schon was Wahres drin. Also gesundes Misstrauen, aber nun nicht irgendwie manisch werden und nicht überall nur Schweinerei und Lug und Trug vermuten, sondern einfach so wie im normalen Leben. Wenn mir auf dem Parkplatz irgendjemand ein Objektiv für eine Kamera für so einen super Preis anbietet, dann kaufe ich das natürlich auch nicht. Und so ähnlich sollte es auch im Internet sein, wenn da irgendwie ein Preis für ein Neuteil weit, weit unter dem liegt, was so ein Teil normal kostet, dann kann man und darf man es nicht kaufen. Denn Eigentum kann man daran nicht erwerben, wenn man irgendwas Geklautes kauft. Wenn man überhaupt die Ware erhält. Gut, fertig mit den Drohungen. Jetzt geht's richtig los mit den Themen. Begonnen hat das eigentlich, als die Bild-Zeitung alle Leute, die mit Werbeblockern versucht haben, Informationen von der Bild-Zeitungsheimseite zu laden, einfach ausgesperrt hat, wenn Werbeblocker erkannt wurden. Das heißt, die Bild-Zeitung wollte und will oder eigentlich der Springer Verlag, muss man ja sagen, die Werbung an den Mann oder an die Frau bringen. Und wenn ich sage, nee, ich will das nicht, ich blocke die, dann ist das, glaube ich, ein gutes und legitimes Recht von dem Anbieter im Internet zu sagen, na gut, dann kriegst du gar nichts. Entweder du guckst auch die Werbung an und wir hoffen ja, dass du vielleicht mal da drauf klickst, oder du guckst sie eben nicht an und da brauchst du auch keine anderen Informationen von uns zu bekommen. Und wenn aber jetzt ein Anbieter von Werbeblockern, die ja in der Regel kostenlos sind, es gibt auch käufliche, wie das die Firma IO ist aus Köln, die so etwas zur Verfügung stellt, dieses Adblock Plus, wenn also diese Firma dann quasi Möglichkeiten zeigt, wie man diese dilettantische Sperre, die vom Springer Verlag für die Bild-Zeitung eingerichtet worden ist, umgehen kann, dann muss man sagen, ja, ist das noch legitim? Und da knacken ja auch die Gerichte dran. Der Verlag macht sich jetzt auf die Wege durch Deutschland und verklagt vor allen möglichen Gerichten Leute, die solche Umgehungen anbieten. Sogar ein Blogger, der bei YouTube gezeigt hat, wie man diese Werbesperre da umgehen kann bei der Bild-Zeitung. Das geht im Grunde genommen, weil für das Internet eine andere Regel gilt als normal. Normal ist immer der Sitz des Gerichtes, bei dem man jemanden verklagen kann, an dem Ort dessen, der die Klage erhebt. Wenn ich aber der wirtschaftlich Schwächere bin, also zum Beispiel ein großer Verlag verklagt einen kleinen Rudolf, dann kann ich zumindest beantragen, dass es an meinem Ort verhandelt wird. So, aber im Internet, das hat ja nun keinen Ort. Da habe ich die Möglichkeit, überall rumzureisen und auszuprobieren, welches Gericht nun so entscheidet, wie es für meine Zwecke am günstigsten ist. Und das macht dieser Verlag jetzt im Moment. Und da war jetzt in Hamburg eine Geschichte und da hat das Gericht gesagt, also wir erlassen eine einstweilige Verfügung gegen diese Firma mit dem Werbeblocker. Die darf jetzt nicht mehr zeigen, wie man dieses Blockieren, dilettantische Blockieren, muss ich sagen, aus meiner Sicht, umgehen kann. Und auch jeder, der ein solches Tool einsetzt, um diese Sperre zu umgehen, der macht sich möglicherweise strafbar nach dem momentanen Stand. Die Anwälte des Verlags, die haben sich auf den Paragraph 95a des deutschen Urheberrechts berufen. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass jemand, der etwas verschlüsselt, eine Musik-CD oder DVD, ein Kaufprogramm, also man sagt halt Pay-TV dazu, oder irgendetwas anderes, wo also ganz klar ersichtlich ist, derjenige, der das anbietet, will nicht, dass hier etwas kopiert wird oder kostenlos genutzt wird. So, und die sagen also, das ist jetzt genau der gleiche Fall. Wir wollen nicht, dass jemand unsere Seiten benutzt, ohne auch die Werbung sich anzusehen. Ja. Und da hat eben der eine Richter an dem einen Gericht gesagt, okay, das ist so, das sehe ich ganz genau so. Und jetzt müssen wir eben erstmal warten, wie das weitergeht. Also im Moment sind diese Springer-Anwälte wirklich in ganz Deutschland unterwegs und versuchen bei allen möglichen Gerichten jetzt eine letztendliche Entscheidung zu finden, weil ja das eigentliche Verfahren, das Grundsatzverfahren gegen Adblock Plus, das wird wahrscheinlich noch Jahre in Anspruch nehmen, bis es da zu einer Entscheidung kommt. Also geht man jetzt diese anderen Wege. Ob das nun so anständig ist, weiß ich nicht, aber rechtlich auf jeden Fall in Ordnung und zulässig. Und ich kann nur sagen, ich bin froh, dass die Bild-Zeitung diesen dilettantischen Schutz eingebaut hat, denn manchmal bin ich aus Versehen, ohne es zu wollen, auf die Seiten der Bild-Zeitung gekommen. Ich habe es zwar damals schnell gemerkt und habe sie auch wieder schnell flüchtend verlassen, aber das kann mir heute nicht mehr passieren. Danke dafür. AVM, die Firma, die in Berlin sitzt und die Fritzbox verkauft, vertreibt, hat etwas Neues. Und zwar das Betriebssystem für die Fritzbox. Das wurde jetzt in einer neuen Version herausgebracht. Das nennt sich jetzt Fritz OS 6.5.0. Zuerst mal für die Fritzbox 7490. AVM selbst schreibt, dass es mehr als 120 Neuerungen sind, die in dem neuen Betriebssystem jetzt drin sind. Was so auf Anhieb und sofort auffällt, ist, dass die Benutzeroberfläche vollkommen umstrukturiert worden ist. Das ist also nicht mehr so ein kleines Kästchen, sondern großzügig, übersichtlicher, klarer von der Struktur her. Ich meine sogar, dass der Aufbau ein bisschen schneller ist, denn manchmal dauert es bei mir schon elend lange, bis ich irgendeine Antwort von der Fritzbox bekomme. Und ich habe so den Eindruck, das ist ein bisschen schneller geworden. So, viele Dinge sind sehr übersichtlich geworden. Zum Beispiel, wenn sich meine, was weiß ich wie viel, zig Geräte innerhalb von 2-3 Wochen alle mal wieder angemeldet haben. Und dann ist der Bereich für die automatische IP-Vergabe ausgeschöpft und manchmal geht es da nicht mehr. Und da muss man dann von Hand jedes einzelne Gerät, was nicht aktiv ist, was ich also nicht brauche, was nur mal kurz im Netz war, muss man dann löschen. Und das geht jetzt ganz automatisch. Da hat man also die Möglichkeit zu sagen, alle Geräte, die kein Profil hinterlegt haben und die im Moment nicht aktiv sind, raus. So, und da werden die Adressen wieder frei. Und das ist aber nur eine einzige Funktion. Es gibt noch viele, viele andere sehr schöne Funktionen. Ich bin auch noch nicht ganz durchgestiegen. Man kann also zum Beispiel Tickets vergeben für Gastzugang, für Kinder, Kindersicherung. Dann kann man da die Kontingente erweitern. Man hat also die Möglichkeit, einen Code zu vergeben, dass man dann noch eine Stunde länger surfen kann und so weiter. Außerdem ganz interessant auch diese Möglichkeit im Smart Home Bereich, dass man die Heizungssteuerung, das heißt also die Heizkörper, die Regler, die da dran sind, dass man das jetzt über die DECT-Funktion durchführen kann, nennt sich dann Komet DECT von Eurotronic. Also jeder, der seine Heizkörper von der Fritzbox steuern lassen will, mit Profilen, mit Heizen und Runterfahren, mit Steuerung aus der Ferne, sollte sich das ansehen. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ich habe zwar schon lange eine Ölheizung bei mir abgeschafft, kann es nicht verwenden, aber ich habe es mir mal intensiv angesehen, gefällt mir also ganz gut. Auch die Übersichten über WLAN, LAN, DECT, Smart Home, Powerline und die alle USB-Geräte, die angeschlossen sind, alles überarbeitet. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen. Und wenn Sie jetzt sagen, ach Mist, ich habe ja gar keine 7490, es gibt die eine übliche Laborversion, also eine Beta-Version, wofür AVM keinen Support leistet, die ist im Moment schon für die 7390 verfügbar. Und bei mir läuft sie astrein auf der 7390. Sie läuft genauso gut wie auf der 7490 die finale Version. Nur eins. Die neue Version läuft bei mir nicht in jedem Browser. Also im Iceweasel zum Beispiel, das ist eine Version, die auf Firefox basiert. Da sagt mir tatsächlich dann die Fritzbox, nee Junge, so nicht, schaff dir mal einen vernünftigen Browser an, den will ich nicht mehr spielen. Es gibt neuere und so weiter. Sollten Sie darüber nachdenken, weil Sie also genauso exotische Sachen verwenden wie ich, weil Sie nicht wollen, dass man den Dingern, die milliardenfach, hätte ich was gesagt, nee, so viel sind sie nicht, millionenfach im Einsatz sind, zig millionenfach, dass sie leichter angreifbar sind als zum Beispiel sowas, dann müssten Sie vielleicht vorher mal ausprobieren, ob es damit funktioniert. Und wenn nicht, naja, dann müssen wir einen neuen Browser haben oder darauf verzichten, aber würde ich nicht. Also es lohnt sich schon, die neue Version anzusehen. Ja, seit Jahren denken viele Leute über Quantencomputer nach. Quantencomputer, nun, wenn wir mal nicht von der physikalischen Seite an dieses Thema herangehen, sondern von dem, was eigentlich dahinter steckt, warum man so etwas macht, dann sollte man mit Quantencomputern durchaus in der Lage sein, wesentlich schneller zu rechnen als bisher. Weil auch die Art, wie ein Quantencomputer oder wie man Probleme von einem Quantencomputer lösen lassen kann, ganz anders ist als bei den bisherigen von Neumann-Strukturen, die wir in unseren Computern haben, um sie anzutreiben. Auch Google ist seit einigen Jahren dabei und testet Quantencomputer und versucht herauszubekommen, ob man hiermit wesentlich effizienter arbeiten kann. Die ersten kommerziellen Quantencomputer der Welt sollen ja eigentlich schon geliefert werden. Und da hat auch diese kanadische Firma DeWaff für eine ganze Menge Aufruhr gesorgt, weil sie gesagt hat, wir haben die Dinge und ihr könnt die kaufen und die laufen. Google hat 2013 schon ein solches Gerät gekauft und arbeitet unter anderem auch mit der NASA zusammen. Und jetzt haben sie also da einige Ergebnisse veröffentlicht über ihre Untersuchung. Und in der Zeitschrift Technology Review war da ein Bericht darüber. Und Google sagt, die Quantenchips von dieser Firma, von der sie die Computer gekauft haben, sind millionenfach schneller in der Bearbeitung von mathematischen Problemen. Ob diese Firma in ihren Maschinen nun tatsächlich auch auf Quanteneffekt basierende Chips drin hat, das weiß noch so keiner ganz genau. Man ist zwar bis zu 100 Millionen Mal schneller als der normale Rechner, aber sie lassen das verständlicherweise natürlich nicht raus, wie sie es denn wirklich machen. Aber wenn eine Firma wie Google sagt, okay, das Ding, das ist sau schnell, viel, viel schneller als alles andere, dann sollte man, glaube ich, schon sagen, die wollen uns hier nicht verkackeiern, sondern die meinen das wirklich und ehrlich. So, und diese Rechner, wofür Google die einsetzt, wissen wir. Die wollen also Verbindungen, Verknüpfung und sonst etwas machen, um möglichst ihre Werbung gezielt an die Frau und an den Mann zu bringen, um damit weiter Geld zu verdienen. Das ist ja das Geschäftsmodell. Und die NASA, das können wir uns auch vorstellen, die brauchen eben Rechenpower zur Weiterentwicklung von Raumfahrtprojekten und Ähnlichem. Ja, und dann ist auch durchgedrungen, dass natürlich die amerikanischen Geheimdienste diese Maschinen auch im Einsatz haben. Was die damit wollen, weiß ich nicht. Das überlasse ich ganz allein ihrer Fantasie. Energie ist ein wichtiges Thema für uns, denn auf der einen Seite brauchen wir auf der ganzen Welt immer mehr Energie, auf der anderen Seite wollen wir aber keine fossile Energie mehr und glücklicherweise hat ja der gerade zu Ende gegangene Klimagipfel in diese Richtung mal einen kleinen Fingerzeig in die richtige Richtung zum Ende gebracht. Manche sind da begeistert davon. Ich zweifle noch daran, denn geredet wurde immer viel, dass man sich hier erstmal geeinigt hat auf eine Reduktion, wenn auch im Konjunktiv, wenn ich mir den Text so genau ansehe. Aber dass es doch zu einer Einigung gekommen ist, das lässt hoffen. Gut, das war aber eigentlich gar nicht das Thema, sondern Energie. Wie erzeugen wir denn Energie? Okay, wir montieren also auf irgendwelche Berge Windräder und da, wo die Sonne möglichst viel hinscheint, Solarzellen, pflastern da die Häuser und die Felder voll damit und Scheunen und sonst was. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Atomkraftwerke wollen wir nicht mehr, aus verständlichen Gründen. Aber man kann sich vorstellen, dass man versucht, das so zu machen wie unsere Sonne. Das ist dann ein Fusionsreaktor, den wir dann brauchen. Und ein solcher Fusionsreaktor, der ist jetzt in Betrieb gegangen. Man hat Testläufe gemacht, und zwar den Stellarator. Der Stellarator, das ist also dieser Fusionsreaktor, der hat die Bezeichnung 7-X, steht in Greifswald. Und Stellarator Wendelstein im Greifswald hat also den ersten wirklich erfolgreichen Test hinter sich gebracht. Nun, diese Kernverschmelzung, die man da nachvollzieht, das ist noch nicht genau das, was man in der Sonne macht, sondern hier erstmal bei etwas niedrigeren Temperaturen. Man spricht so ungefähr von 1 Million Grad, die man erreicht hat bei diesem ersten Versuch. Man peilt aber 100 Millionen Grad an. Nur man muss sich jetzt mal überlegen, 1 Million Grad oder gar 100 Millionen Grad. Es gibt ja keinen Topf, wo man die Sachen reintun kann und sagen, nun verschmelzt mal schön. Alles würde ja sofort verdampfen. Das heißt, man braucht erstmal sowieso ein Vakuum Und in dieser Vakuumkammer, da sind dann riesige Magnetspulen, die Magnetfelder aufbauen. Und da ist eigentlich das große Geheimnis dahinter, dass man ein Magnetfeld aus vielen Feldern zusammenbaut, in dem eigentlich die Fusion festgehalten wird. In der Mitte quasi freischwebend im luftleeren Raum. Der Magnetfeldring, dieser rein mechanische Aufbau, der ist schon mal 16 Meter hoch. Und es sind 50 supraleitende Magnetspulen, die dort zusammenarbeiten. Und die Jungs, die schicken da 12.000 Ampere durch. So, und dann kann man das flüssige Helium, das wird bei einer Temperatur von 3,85 Kelvin da reingebracht. Also wir haben hier eine sehr, sehr niedrige Temperatur. Dann hat man das gezündet. Und diesen Gaspuls, der da in den Stellarator gegeben wurde, der hat dann dafür gesorgt, dass es zu dieser Fusion gekommen ist. Wenn es denn gelingt, dass man auf diese Art und Weise Energie erzeugen kann, da gibt es natürlich Kritiker, die sagen, naja, wir wollten ja weg von Atomkraft wegen Verstrahlung und so weiter und so weiter. Ja, das ist richtig. Aber wir haben das ja hier mit etwas zu tun. Die Abfälle, die bei dieser Fusion dann später möglicherweise, wenn das wirklich sich als tauglich erweist, entstehen, die sind schon nach etwa 100 Jahren vollkommen ungefährlich. Das heißt, die Halbwertszeit ist viel geringer als in den bisherigen Atomkraftwerken. Und dass man diese Abfälle daraus vielleicht mal für 100 Jahre irgendwo lagert und sie dann vollkommen ungefährlich wieder im normalen Kreislauf zuführen kann, das ist schon eine ganz andere Nummer als das, was wir heute machen. Also im Grunde genommen ist der Versuch wirklich zukunftsweisend, denn wenn wir uns vorstellen, dass wir zukünftig eventuell auch mal die Raumfahrt ein bisschen ausweiten, da müsste man ja sonst irrsinnig viel Treibstoff mitnehmen oder mit Quadratkilometer großen Sonnensegeln irgendwo durch den Sonnenwind angetrieben fliegen. Ein solcher Fusionsreaktor wäre da schon ein Riesenfortschritt. Und für unsere Welt auch, denn mal ganz ehrlich, auch wenn ich das tausendmal lieber habe, irgendwo diese merkwürdigen Sparkel, die dann rauschen und im Winter mit Eis um sich werfen und Schatten werfen und sonst was, dass man damit Strom erzeugt, das ist mir wirklich lieber als ein Atomkraftwerk oder Braunkohlekraftwerk. Das ist ja nun vielleicht nicht so gefährlich wie ein Atomkraftwerk, aber von der Sauerei her eigentlich schlimmer noch als ein Atomkraftwerk. Dann könnte also möglicherweise ein solcher Fusionsreaktor schon ein Weg in die Zukunft sein. Deutschland baut hier auch ein Sondermodell. Es gibt noch andere Technologien, die in diese Richtung gehen, aber das geht dann alles ein bisschen zu weit und zu tief. Auskunftsteilen sind ja teilweise auch zu Recht ziemlich verrufen bei uns in Deutschland. Aber dennoch, wenn jemand ein Darlehen beantragt, einen Kredit haben will, dann wird die Bank als erstes mal nachfragen und sagen, hier, ist er ein guter Junge oder nicht, oder eine gute Frau oder nicht. Dazu hat man riesen Datenbanken und dann wird eben da geguckt. Bei uns in Deutschland ist es so, dass man einfach mal nachsieht, was hat der für Kreditverträge, wie oft hat er versucht, einen Kredit irgendwo zu erhalten, wie oft ist er umgezogen, wo arbeitet der, wo wohnt der, was ist das für eine Gegend und so weiter. All diese Sachen werden da nach geheimen Algorithmen zusammengeführt und dann kommt die Empfehlung an die Bank, darfst du geben oder darfst du nicht geben. Was macht man aber denn in einem Land, wo es solche Datenbanken gar nicht gibt, wo diese persönlichen Daten weder erhoben werden noch vorhanden sind, wie zum Beispiel in einigen Gegenden von Afrika? Ja, da haben einige kluge Leute, ja klug ja, aber gut weiß ich nicht, na gut, einige kluge Leute gesagt, okay, dann die haben ja auch Mobiltelefone, die haben ja auch ihr Klugcloud, was sie mit sich rumschleppen. So, und dann greift man eben auf die Daten von diesem Smartphone zu. Bis zu 1000 unterschiedliche Informationsrichtungen greift man da heraus. Dass man zum Beispiel sagt, okay, mit wem telefoniert er, wie lange telefoniert er, wie kommuniziert er, wo geht er hin, was macht er, wie lange bleibt er da und so weiter. All diese Sachen werden aus einem Smartphone abgegriffen Und dann werden sie zusammengeführt. Man schafft also dann für einen einzigen Kunden im Laufe von 2 Jahren so etwa 10.000 Datenpunkte zu ermitteln, aus denen dann versucht wird herauszurechnen, was das für eine Bonität ergeben sollte. Und dieses sogenannte Scoring, das heißt also, man versucht da jedem irgendwie Punkte zu geben, das kann man also dann auf diese Art und Weise machen. Voraussetzung ist, dass man dann auf dem Telefon eine App hat, die diese Daten sammelt und sie auch übermittelt. Denn von außen könnte man vielleicht, aber darf man nicht, ohne Erlaubnis des Besitzers auf diese Daten auch so zugreifen. Aber hier wird es eben gemacht, indem man ganz einfach sagt, was, wenn du irgendwann mal Kredit haben willst, hier hast du ab, lässt dich überwachen und dann wissen wir später, ob wir dir was geben oder ob wir dir nichts geben. Könnte natürlich auch auf uns zukommen, denn der Aufwand, die Daten über jeden von uns zu sammeln, für den Fall, dass er irgendwann mal einen Telefonvertrag machen will, ist ja eigentlich lächerlich, oder? Naja, aber solche Sachen, das könnte durchaus auch dann mal bei uns passieren, dass man solche Daten dann automatisch sammelt, wenn der Benutzer das zulässt, damit er dann irgendwann mal sein Darlehen für sein Häusle bekommt, was er bauen will oder sonst was. Ist schon irgendwo erschreckend, wenn man sich das überlegt. Aber wie gesagt, in Afrika wird es bereits praktiziert. So, einen haben wir noch. Der Elon Musk, das ist der Mensch, der die Tesla-Autos entwickelt hat und damit versucht, die Elektroautos ein bisschen in den Markt zu bekommen, weiterzuentwickeln. Und es ist ja relativ erfolgreich, auch wenn das Konzept mit vielen, vielen, vielen kleinen Akkus am Anfang etwas merkwürdig erschien, aber offensichtlich hat er ja Erfolg damit. So, er will jetzt versuchen, zusammen mit dem Peter Thiel, die haben übrigens beide zusammen mal PayPal gegründet, haben daher eben auch jede Menge Schotter, und die haben jetzt gesagt, okay, wir wollen 1 Milliarde Dollar in ein Forschungsprojekt stecken, mal wollen wir herausbekommen, wie gefährlich die künstliche Intelligenz für die Menschen sein könnte und sein wird. Denn viele große Denker auf dieser Welt haben Angst davor und machen uns Angst davor und sagen, die künstliche Intelligenz, wenn sie denn wirklich mal den Menschen in seinem Verstand erreicht oder gar überflügelt, und das ist ja dann nur noch eine Sache der Zeit, die wird das Letzte sein, was der Mensch erfunden hat, denn dann wird diese künstliche Intelligenz den Menschen wahrscheinlich abschaffen. So, und das will man eben herausfinden und will gucken, in welche Richtung man das steuert. Das ist alles Open Source, das heißt, die ganzen Erfahrungen, die die da machen, wollen sie freigeben, damit jeder irgendetwas mit und an der Zukunft drehen und ändern kann, damit es eben nicht dazu kommt. Ja, und dann, wenn ich mir das überlege, könnte man natürlich, wenn man da einen Vorsprung hat mit KI, auch andere Dinge machen. Denn wenn ich mir überlege, dass Google möglicherweise da was haben möchte von diesem Kuchen und Facebook und so weiter, um dann ihre Algorithmen noch mehr zu verbessern, die sind natürlich alle daran interessiert. Und es sind eine ganze Menge Unternehmen, die jetzt schon dahinter stehen und sagen, wir möchten da auch Geld reinstecken, wir möchten da mitmachen. Ja, wenn das aber alles offen und frei ist, warum sollen dann irgendwelche Leute hingehen, da Geld reinstecken, wenn es dann auch den anderen kostenlos zur Verfügung steht? Also, man muss es beobachten, aber interessant ist es schon, dass sich ernsthafte Menschen ernsthaft Gedanken und Sorgen machen, dass die künstliche Intelligenz irgendwann mal besser sein wird als die natürliche Intelligenz. Und wenn die uns dann feindlich gesinnt ist, die wir geschaffen haben, na, dann gut Nacht. Ja, und gute Nacht, das ist eigentlich so das Thema jetzt. Aber wenn Sie das gehört haben, runtergeladen haben aus dem Internet und um 20 Uhr, wenn es online gestellt wird, dann könnte man jetzt auch fast sagen, gute Nacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Denke mir, dass Sie vielleicht auch nächste Woche wieder dabei sind und wieder reinhören, was es dann Neues zu berichten gibt. Schauen Sie bitte mal bei uns im Shop. Die Eulen sind noch nicht ausgebrütet. Das wird noch ein paar Tage dauern. Dummerweise haben die Hersteller, die mit Zertifikat liefern, gesagt, also irgendwann im Februar, vorher kriegt ihr keine neuen Eulen. Tja, ist eben so merkwürdig passiert und wir haben uns wirklich das Sitzorgan aufgerissen, um irgendwo anders was herzubekommen. Aber entweder es war Dreck mit Kinderarbeit und sonst was oder es gab keine. So, und das ist mir letztendlich lieber, auch wenn wir jetzt alle warten müssen. Aber wir warten ja auch auf den Weihnachtsmann, oder? So, und das ist auch schön. So warten wir auch schön auf unsere Eulen. Ich tue den Daumen nach oben, sag immer ein Bit übrig behalten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.